Herzlich willkommen bei der Folge Nummer 15 von der, die, das Social Media Podcast Social Vita. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal und gemeinsam haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Wir fokussieren uns auf Vertical Video und hier sprechen wir über Social Media mit ganz spannenden Leuten. Irgendwie hat sich mein Intro heute ein bisschen anders angehört als sonst.
Ja, ich fand's richtig gut.
Ja?
Ja, doch, oh, so richtig gut. Ich würde sagen, das war das beste Intro. Kann genauso weitergehen.
Oh, wow,
ja, ja, ja. Latte liegt hoch für die nächsten paar Minuten.
Im ersten Teil sprechen wir über die OMR, über das Jagen, über das sich langweilen.
Im Wald.
Im Wald. Und im zweiten Teil haben wir einen unglaublich tollen Gast, Nico Koms, Co-Founder von Oderlein und tatsächlich auch unser Nachbar hier im Büro. Unglaublich netter Typ, wollte ich gerade sagen. Nee, ein super insightful Podcast. Wir sprechen nämlich über Politik, Marketing, wie die Social-Media-Landschaft da gerade aussieht und was andere Parteien oder unsere Parteien hier in Deutschland vielleicht noch besser machen können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Viel Spaß. Hallo Paulina.
Hallo Pascal.
Na?
Na?
Wie geht's?
Scheiße.
Warum?
Nein, Spaß. Mir geht's super. Ich bin ein bisschen fertig von der OMR tatsächlich, noch ein bisschen gerädert.
Stimmt, das ist der, genau, also wir haben Rekorden am Freitag nach der OMR. Das heißt, es lag der Feiertag dazwischen. Was genau. Übrigens, wie geil ist es eigentlich, einfach einen Tag in der Woche frei zu haben? Man geht mit der, man hat das Gefühl, es ist Montag, aber man geht mit einer ganz anderen Motivation irgendwie an den Start, weil man weiß, okay, hey, einen Tag durchziehen, habe ich wieder Wochenende.
Du hast das Gefühl, es ist Montag?
Ja.
Ich habe das Gefühl, es ist Freitag.
Da hast du recht, es ist Freitag.
Ah ja, ja.
Ja, aber ich habe das Gefühl, es ist Montag, weil der Tag off fühlt sich immer für mich an wie so ein Sonntag.
Ja, true, ich hatte auch gestern das Gefühl, dass es Sonntag ist, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass heute Freitag ist, ganz komisch.
Nee, bei mir war halt morgen so, boah, fuck, die Woche, es muss so viel passieren. Und dann gucke ich auf den Kalender und sehe so, ja, in 8 Stunden wird dir gar nicht so viel passieren. Aber wie war denn die OMR?
Ich fand, also bei mir war es tatsächlich die beste OMR seit ever, tatsächlich. Oh. Also ich fand, das Wetter war geil, es war nicht zu heiß, es war nicht zu kalt. Es war nicht so voll, ich musste nicht die ganze Zeit von A nach B rennen. Ich habe aber tatsächlich auch dieses Jahr gesagt, ich schaue mir gar nichts an. Es hört sich jetzt irgendwie blöd an, weil klar, du zahlst 500 Euro für ein Ticket, damit du dir Sachen anguckst und damit du Knowledge mitnimmst, aber ich habe mich tatsächlich mehr mit Leuten getroffen. Ich hatte selber auch eine Masterclass, eine Guided Tour, noch ein Interview und dazwischen dann sich noch irgendwelche Classes und Talks zu quetschen, das habe ich halt die Jahre davor immer gemacht und es hat bei mir zu so viel Stress geführt und dann kam man da 5 Minuten später an, dann ist man da nicht mehr reingekommen, dann stand man da nochmal irgendwie eine Stunde an und das habe ich halt dieses Jahr einfach nicht gemacht und ich glaube, das hat sehr dazu beigetragen, dass ich eine unglaublich geile Zeit hatte und natürlich der Fakt, dass es einfach auch generell nicht so voll war, also die haben ja so ein paar Nadelöhren, wie sagt man das? Mehrzahl von Nadelöhr, gekillt, beziehungsweise daran geschraubt und das hat einfach die ganze Experience weitaus smoother gemacht und nicht so überfüllt. Genau, ich muss sagen, ich bin trotzdem gerädert. Ich war heute Morgen schon beim Sport. Ich habe sehr schlecht geschlafen. Ich bin so ganz verspannt. Also wirklich so, ich kann meinen Kopf gar nicht mehr drehen, weiß gar nicht, woher das kommt. Nö, genau. Und deswegen geht es mir so semi. Aber ich freue mich jetzt, dass heute Freitag ist, der richtige Freitag. Und freue mich sehr, nochmal ein bisschen zu entspannen am Wochenende. Wie war deine OMR, lieber Pascal?
Auch ähnlich geil, muss ich sagen. Also ich würde auch unterschreiben, dass die beste OMR war, was komisch ist, weil irgendwie hat man das Gefühl, dass solche großen Events schwer sind, dass es so gut wird irgendwie, weil es immer Overkill ist, immer todesstressig, ist super voll und viel. Aber ich bin bei dir, ich glaube, es war die 4. oder 5. OMR und ich muss auch so schmunzeln, weil weißt du, als wir auf der 1. OMR waren, da hatten wir damals, also da hatten wir das gerade, kam aus die Company Charles & Charlotte erst so gefühlt einen Tag gegründet gehabt oder so und da konnten wir uns dieses, da gab es diese 2 Tickets.
Da gab es 2, ja.
So, es gab dieses, Anführungszeichen, Touri-Ticket für 50 Euro, wo du aufs Gelände konntest, aber dir keine Talks anschauen. Und, was by the way mittlerweile für uns perfekt reichen würde.
Ja.
Und dann gab es dieses Premium-Ticket für, weiß nicht, 400 oder 500.
War das nicht 250 damals noch? Oder 300?
Ja, weiß
ich
auch nicht.
Ich weiß es nicht, ja.
Ja, da war es auch gefühlt nur noch.
Und da haben wir noch, da haben wir noch einen Freund von uns getroffen aus Berlin.
Ja.
Im Studium. Und der hatte das.
Das große Ticket.
Das Baba-Ticket. Ja. Und wir waren richtig so, also wir haben uns nicht geschämt, aber es war schon so ein Moment, wo wir waren so, Mann, wir hoffen, dass wir auch irgendwann uns das große Ticket leisten.
Ja, das war schon soziale Hierarchie auf jeden Fall. Ja. Nee, und dadurch war es krass, weil wir so viel, also erstmal so viel hatten, du hast gerade schon gesagt, du hattest eine Masterclass mit TikTok.
Ja.
Dann hatten wir eine Guided Tour zum Thema Vertical Video mit Creatorin, genau. Wir hatten OMR Education Interview, wir hatten den OMR Run, das war geil. Wir hatten einfach official, Pre-Run vor der
wir
OMR.
Wir hatten das Recovery Breakfast.
Wir hatten das Recovery Breakfast, was ich muss sagen, das war, glaube ich, fast mein Highlight. Das war so wholesome, weil erst denkst du, wie dumm nach nach dem ersten Tag der OMR, wo alle auf Krawall gebürstet sind, wo alle sich bis morgens in die Puppen die Nacht um die Ohren schlagen, dann um 8.30 Uhr ein Frühstück zu machen. Aber es war so geil, weil es war direkt neben dem Messegelände. Es war ein Café, es gab natürlich Drinks und Food, alles for free. Und es wurde immer, wie so ein Brunch, wurde immer nachgelagert. Es gab auch ein paar bisschen Booze, also auch einen kleinen Sekko trinken. Und es hat einfach die Sonne geschienen. Und ich kam da an und dachte mir so, boah, ist das geil. Dann sind da einfach nur 80 super coole Leute, teils Freunde, teils Partner, Freunde, Freundinnen, teils Partnerinnen. Und neue Leute, die man noch nicht kannte. Es war so, so, so toll. Das war, fand ich, ein todesentspannter Start in den zweiten Tag. Und ich möchte, dass wir das nächstes Mal auch machen, wieder machen.
Ja, ich auch, aber ich werde auf jeden Fall nicht so viel trinken dann am ersten Tag. Ich war so fertig.
Soll ich was sagen?
Ja.
Ich habe keinen Schluck Alkohol getrunken auf der OMR.
Ich weiß, ich war mit dir.
Ach so. Ich dachte, du wusstest das nicht. Ich dachte, ich könnte kurz flexen. Ja, ich habe auch kurz überlegt, ob ich jetzt einfach, ich habe ja oft schon so sehr lange Sober-Society-Momente gehabt. Jetzt habe ich irgendwie, dadurch, dass ich nicht mehr so lange laufen war, war ich halt raus aus dem Sport und war halt so, okay, yo, Wein, Vino. Und ich trinke es auch gerne, ich habe auch Bock darauf. Aber ich glaube, ich bin so ein Connoisseur-Trinker. Weißt du, ich setze mich sehr gerne in ein gutes Restaurant und trinke meinen Wein.
Fancy.
Fancy, fancy. Ja, muss nicht ein sehr gutes Restaurant sein, aber es muss ein schöner Moment sein. Weißt du? Und ich habe auch keinen Bock mehr, irgendeinen Riesling oder Grauburgunder 1,5 Liter Flasche in den Hals zu stellen, sondern ich möchte ein gutes Glas Naturwein oder 2 Gläser, das reicht mir. Und dann bin ich glücklich. Aber irgendwie da habe ich es nicht gefühlt in dem Moment.
Ja,
war anders bei dir, ne?
War bei mir ein bisschen anders, ja. War bei mir ein bisschen anders.
Ja, total. Nee, aber deswegen.
Hängt mir auch immer noch an den Knochen, Leute, ne?
Und was ich auch richtig geil fand, Oderlein hatte ja gefühlt die ganze, die A1 Premium Exhibition Halle mit ihrem Stand. Und ich fand das so nice, weil egal mit wem du dich getroffen hast, es war immer so, hey, okay, ja, lass bei Oderlein treffen. Oder du hattest irgendwie mal 10 Minuten Zeit, kurze Pause, ja, dann bist du halt zu dem Oderlein-Stand gegangen, weil du wusstest, dass da halt jemand ist und du lernst wieder jemanden kennen. Und ich muss sagen, das hat auch irgendwie nochmal, glaube ich, diese OMR so besonders gemacht, weil es hatte so ein Sense of Belonging irgendwie. Und das fand ich einfach mega geil.
Ja, voll, es war echt mega nice. Fandest du auch, die hatten halt auch einfach die Premium-Location neben TikTok.
Stimmt, das war, das halt ist mega so geil. Ein Jackpot.
Ja, weil ich finde, also die anderen, es war ja auch bei ein paar anderen Stellen und die waren echt dann irgendwo, ja, in irgendeiner Ecke so ein bisschen. Da musstest du immer relativ lange laufen.
Ja.
Die waren irgendwie so mittig angeordnet. Ich weiß auch nicht, es war einfach die perfekte Location.
Ja, das war geil. Und dann hatten wir auch noch Laura und Marie haben beim Digital Bash Livestream einen kleinen Talk gehabt. Und irgendwie ist das so, ja, ich finde das immer, ja, stolz klingt immer so ein bisschen zu
ja, wie
über,
so Mami und Papi.
Ja, das ist nicht, glaube ich, nicht das richtige Wort. Aber trotzdem steht man da und denkt sich, hey, wie geil ist das denn? Ja, wie geil ist das denn, dass ihr jetzt da steht? Und da ein Talk-Up auf dem größten Marketing-Event Europas und ja, das auch noch live gestreamt wird. Und die haben es auch noch so mega gut gemacht. Ich musste leider nach der Hälfte kurz weg. Aber,
ja, und das Ding ist,
so
die
geil.
Hatten ja Mikrofone. Und ich stand ja direkt daneben. Ich habe nichts verstanden, weil es halt so laut war in der Halle.
Ja.
Das war echt ein bisschen blöd, weil ich hätte voll gerne Feedback gegeben. Oder halt, ne? Also mir das, aber es ging einfach nicht. Ich habe nichts verstanden. Ich war auch busy, weil ich habe halt ungefähr 500.000 Fotos und Videos von den beiden gemacht. Ich musste den heute noch airdroppen. Ja, ich finde es auch voll cool. Ich finde es auch voll geil. Also ich würde mir das auch immer mehr wünschen, da, dass wir die Opportunity hätten, noch andere Menschen irgendwie mehr auf die Bühnen zu bringen,
kommt,
die Bühne zu stellen.
Kommt.
Ja, kommt jetzt. Aber ich finde, Oderlein zum Beispiel macht es halt auch schon voll gut. Also keine Ahnung, Patricia war auf der Bühne, Anna war auf der Bühne. Wer war noch auf der Bühne? Ja, einfach ultra viele auch andere Leute, weißt du? Also nicht nur halt immer die Managing DirectorInnen oder die Co-FounderInnen. Und ja, ich würde mir das voll wünschen, das war ich. Also ich fand, genau, ich finde, proud ist nicht das richtige Wort, aber irgendwie schon auch so ein bisschen so, ey, geil.
Doch, schon ein bisschen proud.
Ja, einfach so, dass man das ermöglichen kann. Das ist einfach voll das geile Gefühl. Und wenn halt Leute dann thriven und ja, sich diese Visibility irgendwie nehmen, mich freut das einfach voll, dass wir da so eine Plattform geschaffen haben, wo das eben möglich ist. Und auch, keine Ahnung, ich meine, ich habe war jetzt ja nicht in anderen Agenturen vorher, aber auch wenn ich Freelance gearbeitet habe und so, ich habe alles, was ich mitbekommen habe, war halt schon sehr, okay, du musst irgendwie 10 oder 15 Jahre im Unternehmen sein und irgendwie CD oder, keine Ahnung, Account Director oder sonst was, damit dich dabei irgendjemand irgendwo hingestellt hat und überhaupt irgendwie mal irgendwie deine Hand zeigen konntest. So, und ich glaube, wir denken das einfach so, die jungen Agenturen heute, also auch unser ganzes Collective, wie unser Gast eben so schön im zweiten Teil schon gesagt hat, denken da so anders und das finde ich so toll.
Ich glaube, es ist natürlich schon, das heißt ein Risiko, aber schon eine große Verantwortung, weil du bist dann der Spokesperson von einer Firma. Und also hast, glaube ich, bei vielen anderen Unternehmen hast du dafür Trainings, weil du hast auf einmal dann eine PR-Funktion so. Und das wissen wir alle, das kann große Reichweite mit sich bringen. Und ich finde da aber, ich glaube, unser Mindset ist halt immer, es geht bei uns ja nie um Kontrolle, sondern es geht immer darum, über diesen Kontext. Und der Kontext, den wir reingeben, wo wir halt sehr picky sind, wo wir sehr klar sind, sind die Werte, unsere Haltung, ja, unsere Mission als Agentur. Und ich finde, so wenn man das halt eben gecheckt hat, und ich glaube, das ist gut bei uns, weil wir da halt eben so konkret sind, dann, wenn jemand sagt, hey, ich habe Bock auf die Bühne, dann wird das knallen. So, ich glaube, das ist das Mindset dahinter und das, ja, ist einfach sehr schön zu sehen.
Voll, I agree. Ja.
Und das muss ich auch noch kurz erwähnen, ich habe was Verrücktes vorher gemacht. Ich war ja vorher im Wald.
Ah ja, stimmt.
Ich war vor der OMR, hatte mein bester Freund, wurde 30 und hat den zu Hause in Braunschweig gefeiert und wir waren 3 Tage, weil er ist Jäger, finde ich auch sehr skurril, und wir waren dann im Wald jagen und ich meinte so, yo.
Stimmt, das habe ich schon erzählt im letzten Podcast.
Hast du schon erzählt? Der ist noch nicht draußen, deswegen kann ich ihn noch nicht angehört haben. Echt? Dass ich da auf dem Hochsitz sitze?
Nee, das nicht, aber okay, dass du jagen warst.
Genau, so, dass ich jagen war, und das klingt einfach komplett falsch. Aber auf jeden Fall, was krass war, weil dann sitzt er doch echt auf dem Hochsitz mit dem Gewehr und ballerst da rum. Und ich meinte halt, ich habe da keinen Bock drauf. Und dann haben...
Ja, Moment mal, da kriegt ja auch nicht jeder ein Gewehr und kann dann ballern.
Natürlich nicht, der Jäger.
Ja,
ja, in dem Fall bewusst nicht gegendert.
Und du bist kein Jäger, das will ich dir nochmal ganz klar, klarstellen.
Klar, also das ist, du musst ja schon sehr ausgebildet sein, musst Prüfungen durchlaufen, klar. Also da war, 2 Jäger waren da aus unserer Gruppe und wir waren insgesamt 6 Leute. Und ich habe gesagt, ich habe gar keinen Bock, da teilzuwerden von so einer Session. Und habe mich dann halt auf einen anderen Hochsitz gesetzt und saß. Und das war krass, weil ich wollte unbedingt mein Handy mitnehmen, weil ich dachte mir so, ja klar, kann ich da ein bisschen rumsitzen und ein bisschen Instagram-Stories, TikTok, dies, das. Und die meinten halt so, nee, nimm einfach mal nicht das Handy mit. Und ich dachte mir so, nee, warum? Natürlich nehme ich das mit, 4 Stunden lang. Und dann meinte sie, ja, ist ja schon traurig, dass du nicht ohne Handy da sein kannst. Und ich dachte mir so, ja, kann ich aber ich will es nicht. Und dann dachte ich mir so, ich kann es eigentlich nicht, es gibt gar keinen Grund, das Handy mitzunehmen. Und dann habe ich es echt im Auto da liegen gelassen und bin ohne Handy auf diesen Hochsitz und saß einfach, waren echt 4 Stunden auf einem Holzsitz mitten im Wald, also wirklich mitten im Wald, nicht auf einer Lichtung, nicht auf dem Feld, sondern mitten im Wald, saß ich da einfach und habe 4 Stunden lang ins Gras geschaut.
Wahnsinn.
Und das war crazy. Und wann hat man das letzte Mal gemacht? Also erstmal 4 Stunden
nichts. Hattest du Langeweile?
Also am Anfang nicht. Ich muss sagen, die ersten 2,5 Stunden sind so brutal schnell vorbeigegangen. Da habe ich keinmal auf die Uhr geschaut. Und danach wurde es ein bisschen, weil dann wurde es auch dunkel. Mm. Und dann saßst du da im Dunkeln kannst du nicht mehr so viel schauen. Aber ansonsten ist es verrückt, weil du sitzt halt da und du hörst ganz viel. Du hörst so ein Knistern und denkst, okay, du willst ja was sehen. Ich wollte auch ein Tier sehen. Du kannst ja wirklich von Hirsch sehen bis zu irgendwelchen Wildschweinen mit ihren, ich würde jetzt Kinder sagen, aber der Fachjargon beim Jagen heißt nicht Kinder. Ich glaube, das heißt... das heißt anders. Sauen und... Egal, ich weiß es nicht. Mhm. Aber du willst ja was sehen. So. Und dann hörst du die ganze Zeit zu im Wald und hörst so ein Knistern und guckst du da hin und dann siehst du aber nichts. Ne? Ja, und dann denkst du, okay, mein Gott, vielleicht ist das nur ein Hase oder so. Ne? Das ist schon spannend und man nimmt auch die Natur irgendwie anders wahr. Weißt du, du guckst dir anders die Bäume an, das klingt extrem esoterisch alles. Aber es war schon geil.
Nee, aber Frischlinge.
Frischlinge, so heißen.
Ich kurz gegoogelt, ja, so kann ich auf mir sitzen lassen. Ja. Ja, aber ich glaube, das geht ja auch gerade auf Social so ein bisschen, oder auf jeden Fall in meiner Bubble, in meiner Spirituality, Wellbeing, Mental Health Bubble. Dieses so, langweile dich mal, geht ja gerade voll viral. Also voll. Dieses so, mach einfach mal gar nichts. Ich habe es jetzt auch wieder am Feiertag gemerkt. Ich war am späten Nachmittag, hatte ich so ein Mittagstief und wollte irgendwie kurz mich auf die Couch legen und statt halt einfach die Augen zuzumachen und zu sagen, ey, ich mache jetzt einen Powernap von einer halben Stunde, habe ich halt eine Stunde auf TikTok abgehangen. So, weil ich dann halt das Handy in der Hand hatte, habe es halt aufgemacht und dann habe ich halt so gedaddelt. Ne? Und dann hast du gedaddelt und dann ist eine Stunde rum und denkst so, krass, ich hätte mich jetzt auch einfach eine Stunde mal langweilen können und nichts tun können. Ist wahrscheinlich besser für den Kopf und für den Geist. Ja.
Ich glaube, es waren 2 Stunden.
Nein, Quatsch.
1,5. Safe.
Auf gar keinen Fall.
Ja, cool.
Dann Spaß im zweiten Teil.
Ja, viel Spaß.
Ja, ihr Lieben, heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier sitzen. Und zwar Nico, Co-Founder von Oderlein und unser geliebter Untermieter.
So ist es.
Nico, ich freue mich ganz toll, dass du hier bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, kannst du vielleicht ganz kurz unseren HörerInnen einmal erklären, was genau macht ihr bei Oderlein?
Ja, gar nicht so leicht, weil wir sehr generalistisch unterwegs sind. Wir sind eine digitale Strategieberatung, / Agentur, irgendwie was dazwischen. Wir machen ganz viele strategische Themen, betreuen KundInnen von Strategie über Kreation bis hin zu Media, holen dann so tolle Menschen wie euch dazu, wenn es um Umsetzung geht, unser tolles Collective, wo ihr einer der HauptpartnerInnen seid, und setzen dann Kampagnen, Kommunikationsprojekte um, oft auch sehr Langzeit angelegt, also nicht 6-wöchige Kampagnen im besten Fall, sondern kommunikative Plattformen, die für Marken für eine lange Zeit Wirkung entfalten können.
Cool. Ja, ich glaube, ihr seid mit so die Agentur, die das auch so stark prägen bei uns in der Branche, dieses Partner-Mindset. Also einfach, um das nochmal hervorzuheben, weil ich glaube, wir hatten auch mal in der Folge kurz drüber gesprochen, weil wir ja auch diesen Ansatz haben, hey, collaborate and don't compete. Ich glaube, ihr seid da so stark drin. Kleiner Ausflug, wir kommen alle gerade von der OMR. Es ist
leicht müde.
Leicht gleich.
Die Stimme ist ein bisschen dunkler als normalerweise noch.
Das muss das sein, aber ich hab die Tasche wieder gesehen. Wir haben ja mal vor ein oder zwei Jahren eine Merch Collection gemacht, wo genau das drauf stand. Collaborate, don't compete. Und ich habe, glaube ich, diese Tasche auf irgendeinem LinkedIn-Post ist mir die wieder über die Linse gescrollt.
Und wir vergeben die Tasche ja heute noch für neue Onboardies, die sich alle sehr darüber freuen. Und die sind jetzt aber alle, also wir müssen eine neue.
Wir müssen Sparte was Neues machen, ja. Okay, bin ich auch dafür.
Ja, lass doch mal aber auch ein neues Design dann machen.
Ich bin ja auch für das alte Design, das war ja ganz wunderbar.
Also ich finde die Icons geil, ich finde die schon cool. Ja, der Donut und das Herz, die Hand in Hand Richtung Sonnenaufgang marschieren.
Ja, okay. Ja, gut, man kann ja auch überlegen, ob man mal eine Edition Number 2 macht.
Wow, ich bin für alles zu haben. Fair enough. Let's do it.
Okay. Ich bin immer dafür, alles neu zu machen.
Cool. Wir haben heute, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema. Vielleicht kurzer Kontext. Das ist entstanden, weil wir, also Europawahl steht ja kurz vor der Tür. Ich habe das Datum nicht im Kopf, aber Anfang Juni, ich hatte das erste Juniwoche.
Wahlbenachrichtigung kam gerade im Briefkasten rein.
Habe ich auch bekommen, hat mich sehr gefreut. Und da haben wir auf dem Flur drüber gesprochen und dachten uns, boah, wie kann das sein, dass so viele etablierte, wichtige Parteien in den sozialen Medien unterrepräsentiert sind und das Feld leider dem ekeligen Blauen, der ekeligen blauen AfD überlassen. Und da du ja politisch sehr interessiert bist, wenn ich das so claimen kann,
das ist korrekt.
Dachten wir, hey, lass doch mal eine Session dazu machen, lass einen Podcast, doch mal einen Deep Dive in das Thema Politik, Social Media reingehen und hoffentlich ganz viel Learnings rausholen, wo ganz, ganz viele Parteien und politisch wichtige Menschen danach einen besseren Auftritt in sozialen Medien haben. Das wäre das Ziel für heute.
Voll, sehr gut. Ja, der Politikstudent in mir freut sich.
Sehr
deswegen,
gut.
Deswegen let's do it. Ich finde es gerade jetzt nicht nur zur Europawahl sehr relevant, es folgen ja auch noch die sehr folgenschweren Landtagswahlen in den östlichen Bundesländern. Noch dazu ist ja, glaube ich, so, ich glaube, der Spiegel hat in der letzten Woche eine Überschrift gehabt, TikTok-Panik der deutschen Parteien. Also gerade ist irgendwie so ein Zeitpunkt, wo, glaube ich, ganz, ganz viele Parteien außerhalb der AfD gemerkt haben, jetzt ist doch wirklich vielleicht zu spät. Also jetzt müssen wir alle, jetzt haben sie alle Accounts gemacht. Der Bundeskanzler ist da, die ganzen anderen Parteien sind
endlich
da, die ganzen Landesparteien sind da. Sehr, sehr spät, aber herzlich willkommen to the party. Aber es ist gerade jetzt ein sehr relevantes Thema, ja.
Ich knüpfe da direkt an. Dann haben wir auch einmal das, glaube ich, die Frage, die uns alle auf der Zunge brennt. Nico, wie findest du denn den Account von unserem Bundeskanzler?
Den Bundeskanzler-Account.
Findest du die Aktentasche?
Ja, also der Bundeskanzler-Account hat ja sicherlich auch zu Recht schon viel Shit bekommen. Auch in Podcasts von KollegInnen von uns, habe ich bei Stephanie Ferch, habe ich zum Beispiel gehört, the other day, die haben ein bisschen drüber hergezogen, auch völlig zu Recht inhaltlich mit vielen guten Argumenten. Ich glaube, den Fehler, den die machen, ist, den viele irgendwie auch ja Marken, wie wir das kennen, irgendwie neu auf TikTok machen. Ey, ich gehe jetzt auf Trends, ich gehe jetzt auf Sounds, ich mache jetzt irgendwas, was irgendwie schon vorher da gewesen ist. Und das wirkt dann alles etwas steif, ne? Und das ist da sicherlich auch der Fall. Am Ende bin ich aber immer ein Freund von Learning by Doing. Es ist ganz wichtig, dass die jetzt damit angefangen haben. Ich glaube, diese Reichweite ist einfach was denen vorher gefehlt hat. Und mir ist es deutlich lieber, dass die es jetzt so machen, als dass sie es gar nicht machen. Das ist natürlich jetzt ein relativ low bar dafür, was da passiert. Ich glaube, dass das Team dort gut daran fahren würde, so ein bisschen rauszukommen aus dieser Hype- und Trend-Sparte, in der sie aktuell drin sind. Dann hatten sie ja irgendwie Yunus Zaru und weitere CreatorInnen irgendwie zu Gast. Auch das wurde so ein bisschen zerrissen, weil da gab es dann irgendwie keinen Inhalt. Also ich würde lieber CreatorInnen als BeraterInnen irgendwie anstellen, die ihnen irgendwie zeigen können, hey, in welcher Art und Weise macht man denn Videos, wie funktionieren die am besten, aber Inhalt sollte trotzdem noch da sein. Und ich weiß nicht, ob die Aktentasche dafür die allerbeste Lösung ist am Ende.
Okay, ja, makes sense.
Ja, ich bin auch bei dir, ich glaube, es ist generell, ich würde fast sagen, egal was er gemacht, dieser Account gemacht hätte, man hätte sich immer irgendwie ein Stück weit zerrissen, was hat der Bundeskanzler so, ne? Und ich bin auch bei dir, es gab so lange, es ist, glaube ich, ein großes Problem, warum die AfD beispielsweise so präsent ist auf TikTok, weil sie so früh da war. So, und jetzt ist endlich jemand da. Das ist ein wichtiger Move irgendwie, da zu sein. Ne? Natürlich reicht es nicht, aber ich denke mir auch so, Mann, ich kenne so viele Marken, die sind immer noch nicht auf TikTok. Und wir haben hier einen Bundeskanzler, das ist das höchste politische
Amt. Du hast ein LinkedIn-Format, wo du Marken auf TikTok rufen möchtest.
Genau, oder? Weißt du, so. Und da sind ganz viele Marketeers hinterher. Und das ist auf einmal das höchste politische Amt auf dieser Plattform. Und ich habe eins der ersten Videos war bei ihm im Büro. Ich habe das noch nie, dieses Büro gesehen. Ich will gar nicht wissen, was für viele Abstimmungsschlaufen und Feedbackschleifen es dort gab, damit das live ging. Und ich finde, das muss man irgendwo im Hinterkopf haben, ne, wenn man das Ganze beurteilt. Aber ich bin bei dir, da muss man Inhalt rein.
Voll, und ich glaube, du kannst ja fast auch nur viel falsch machen, weil ich habe mir die Kommentare natürlich immer sehr interessiert angeschaut und da kommt ja das Gleiche zurück. Also wenn es zu inhaltlich wird, dann kommt schnell irgendwie die rechte Ecke irgendwie auch daher, dann kommen die Trolle daher und dann wird irgendwie dagegen argumentiert, da werden Kommentare dagegen geschrieben, Hasskommentare geschrieben und wenn es zu inhaltsleer ist, dann wird genau das gesagt, das will ich von meinem Bundeskanzler nicht sehen. Warum sind sie hier auf dieser App und warum machen sie nicht richtige Arbeit? Also ich glaube, sich davon auch so ein bisschen zu lösen und irgendwie zu wissen, man wird immer Shit von irgendwo bekommen, das ist auch normal, glaube ich.
Ja,
ich finde, das ist aber so wichtig, was du gerade sagst, weil das ist echt irgendwie so ein schmaler Grat. Ne? Es ist genau das. Im Endeffekt denkt man ja, okay, wir würden wahrscheinlich das feiern, wenn da jetzt irgendwelche inhaltlichen, tiefgründigen Interviews gezeigt werden. Wir würden uns das vielleicht auch angucken, aber wir müssen uns ja auch überlegen, was sind denn die also warum benutzen Menschen denn TikTok und was machen sie dort auf dieser Plattform? Es ist halt eine Entertainment-Plattform. Und ein zweiminütiges Interview mit dem Bundeskanzler ist halt nicht wirklich entertaining.
Ja.
Und da ist halt geiler zu machen, what's in my Aktentasche.
Absolut. Und dann sich auch zu überlegen, ich glaube, das ist jetzt der spannende Teil, welche Rolle spielt in diesem Fall TikTok auch für meine gesamte Kommunikationsstrategie, die ja immer besteht aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Kanälen. Auf den Kanälen müssen unterschiedliche Themen gespielt werden, die einerseits abhängig davon sind, wie du richtig sagst, wie funktioniert so eine Plattform, was sind Plattformregeln, ne? Wir sagen immer plattformagnostisch, bei Oderline heißt das Content Stack, ne? Also wir müssen für jede Plattform passende Inhalte kreieren. Und ein TV-Wahlwerbespot, der in der Best Minute vor der Tagesschau läuft, der ist natürlich mit einer anderen Zielsetzung an den Start gebracht, als es ein TikTok-Account ist. Aber ich glaube, auch da fehlt mir, wenn ich mir das jetzt so anschaue, und, ne, man sieht immer nicht alles von außen, da fehlt, glaube ich, so ein bisschen die strategische Einordnung insgesamt. Was kann TikTok denn machen? Da können wir mal konkret drüber reden. Das ist, Reichweiten zu bringen in einer jungen Zielgruppe, die du woanders nicht bekommst. Also inkrementelle Reichweite, was ja so in so einer, aus so einer mediapanischen Sicht immer was eine große Goldgrube ist. Du kannst Menschen erreichen auf einer Plattform, die du woanders nicht erreichen kannst. Und dann solltest du dir auch ganz genau überlegen, wie diese Plattform funktioniert und welche Themen du da irgendwie spielen kannst. Und ich habe euch das im Vorgespräch vorhin schon so ein bisschen gesagt. Ich glaube, dass ein Grund, warum Parteien TikTok unbedingt nutzen müssen, nicht nur TikTok, auch irgendwie die anderen Plattformen, Instagram muss auch präsent sein und so weiter, ist alleine, um Reichweite aufzubauen, ist um Brand aufzubauen. Meine Hypothese ist es, dass die jungen Menschen da draußen gar nicht alle wissen, wer Olaf Scholz ist, gar nicht wissen, was die SPD ist, gar nicht wissen, wer Christian Lindner ist. Agnes Strack-Zimmermann ist überall hier plakatiert von der FDP. Ich glaube noch nicht, dass irgendwie mehr als 10% der 18- bis 30-Jährigen da draußen wissen, wer Agnes Strack-Zimmermann ist. Auf gar keinen Fall. Also ich glaube, wir als politisch interessierte Menschen überschätzen auch manchmal, wie bekannt Parteien und einzelne Personen überhaupt sind. Aber nur über Bekanntheit kann man auch am Ende Wahlentscheidungen erreichen. Es sind nicht nur Themen, sondern es ist auch die Bekanntheit. Und deswegen ist, glaube ich, die Reichweite ein ganz wichtiges Tool dafür, Namen bekannt zu machen, Gesichter bekannt zu machen, später auch Themen bekannt zu machen. Aber ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie wenig politisch desinteressierte Menschen tatsächlich über diese ganze Gruppe wissen.
Boah, super, super spannend. Wie würdest du das denn, also ich weiß, wir können jetzt keine Strategie hier zusammen erarbeiten, aber wie würdest du das denn angehen? Würdest du die Partei an sich nach vorne stellen oder würdest, also ich kann es ja so ein bisschen wie aus Markenperspektive gerade sehen. Das ist ja auch immer die Frage, okay, arbeite ich jetzt mit Inhouse-CreatorInnen? Hole ich mir jetzt externe CreatorInnen? Was stelle ich nach vorne? So, wir haben gerade, du hast gerade selber gesagt, du siehst auch so, okay, Themen kommen dann halt irgendwie auch erstmal zu einem späteren Zeitpunkt, weil es muss ja erstmal klar sein, hallo, wir sind eine Partei und das ist unser Name. Wen würdest du Gesichter nach vorne stellen, also einzelne PolitikerInnen? Würdest du sagen, okay, wir stellen erstmal die Partei an sich irgendwie in den Vordergrund oder unsere Kernaussage? Wie würdest du das angehen?
Ja, der Vergleich ist gut. Ne? Das ist gleich auf LinkedIn. Die Frage, poste ich vom Unternehmensaccount oder poste ich von den privaten Accounts? Ne? Mache ich Personal Branding oder Company Branding? Und ich glaube, die Antwort muss sein, Quantität, ne? Reichweite, was ich gerade schon gesagt habe, ist das Wichtige. Und wie erreiche ich Reichweite? Indem ich sehr, sehr, sehr viele Inhalte poste. Das heißt, es kann nicht allein getan sein mit dem einen Account, der SPD-Bundestagsfraktion, der CDU-Bundestagsfraktion, sondern es müssen die einzelnen Accounts der einzelnen PolitikerInnen, glaube ich, gepusht werden. Was dann dazu aber braucht, ist sicherlich ein einheitliches Branding. Also ist auch was, wenn wir gleich auf die AfD zu sprechen kommen, was man da sehr gut sehen kann. Branding steht da an erster Stelle. Mhm. Das Blau ist sehr präsent, das AfD-Logo ist sehr präsent. Einzelne Abgeordnete, selbst in Landtagen, haben eigene kleine Logos für sich entwickelt, die da jedes Mal wieder stattfinden. Und diese Form von Branding, da gibt es noch die deutsche Fahne, die da irgendwie stattfindet. Ja. Und dieses sich durchziehende Branding kann dann durch Mehrfachkontakte einen enormen Effekt irgendwie haben. Und ich glaube, das sind die strategischen Gedanken, die man sich machen muss. Wie schaffe ich es, wenn ich jetzt eine große, landesweit tätige Partei bin, möglicherweise auch meinen Abgeordneten, meinen Mitgliedern Dinge zur Verfügung zu stellen, Templates zu geben. Hey, das ist ein Branding, was wir alle nutzen müssen. Dieses Teil des Brandings kannst du nochmal personalisieren für dich. Das sind generelle Themen, um alle dann auf das gleiche Ziel einzahlen zu können. Weil ein Stück weit ist es natürlich trotzdem, Kontrolle aus der Hand zu geben. Wenn du als Parteizentrale alles kontrollieren willst, dann wirst du keine großen Reichweiten bekommen, weil du willst ja, dass deine 10.000 Mitglieder auch posten können und trotzdem in deinem Branding posten können, um auf dasselbe Ziel einzuzahlen.
Ist jetzt wahrscheinlich unangebracht, wenn wir über das Thema Politik sprechen, aber wer das ja richtig krass macht, ist die Polizei in Amerika. Mhm. Thema Politik, aber die kriegen alle, wenn die starten, kriegen die so ein Starter-Kit mit einem iPhone und mit den Hashtags und mit den unterschiedlichen Accounts der unterschiedlichen, wie nennt man das, Wachen quasi irgendwie. Und dann gibt es ja irgendwie noch K9 und dann gibt es die und dann gibt es die. Und sie gehen ja auch andauernd immer irgendwelche PolizistInnen auf TikTok viral, die halt irgendwie mit ihren K9s im Auto irgendwie sich auf der Streife filmen. Und ich glaube, das ist ja auch, also ich meine, was gibt's Restriktiveres irgendwie als bei der Polizei, also beim Staat irgendwie eingestellt zu sein in Amerika. Und wenn die es hinkriegen, dann sollte es ja eine deutsche Partei wohl auch hinkriegen.
Ja. Abermals, es gibt immer Vergleiche zu dem, was wir mit Marken machen. Es ist nicht immer nur, wir müssen uns als Kreative neue Inhalte ausdenken und die müssen besonders gut sein, besonders gut funktionieren, sondern wir müssen für Marken oder in diesem Fall Parteien Systeme bauen, aus denen ganz viel Content rausfallen kann. Und wie du dieses System baust, was du dafür für Menschen brauchst, was du für Hilfsmittel brauchst, was du für Time Invest brauchst, den du den Menschen blocken musst, das sind die wichtigen Fragen und das sind organisationsstrukturelle Fragen und gar nicht mal nur inhaltliche.
Das ist auch spannend. Und dann weißt du, also warum ist die AfD da so viel besser als andere Parteien? Weil es sind ja alles keine super krassen Weisheiten. Ne? Das ist ja so ein bisschen Marketing, Playbook, One-on-One. Ne? Wissen wir alle, visuelle Konsistenz. Ne? Also warum, warum sind die da so viel besser? Warum, was machen die anders oder falsch?
Ja, also vielleicht erstmal, ich glaube, dass man, wenn man das historisch betrachtet, kann man die Kommunikation der AfD in Deutschland, aber auch der Rechtspopulisten allgemein in Europa total in der Tradition ja sehen, der Tea Party und der Trump-Bewegung danach aus den USA. Aber übrigens auch, das ist mal ganz spannend, weil es ja auch da Vorwürfe in die Richtung gibt, dass auch Obama in seinem zweiten Term ja auch sehr populistisch geworden ist. Und das ist mit Sicherheit auch richtig, weil amerikanische Politik genauso funktioniert. Und ich glaube, dass genau diese Playbooks, die diese Player sich da gebaut haben, dass die von der AfD sehr früh adaptiert wurden. Dass da Leute gesessen haben, die gesehen haben, hey, es funktioniert dort. Und dass die das dann auf den deutschen Markt, in diesem Fall der AfD, irgendwie angewendet haben. Wir haben eine ganz wunderbare, schlaue Werkstudentin, die Anna Kolmer, die mit einer Gruppe Studierender an der Uni Leipzig, wo sie gerade studiert, ein Paper geschrieben hat, wo die sich AfD-TikTok-Accounts angeschaut haben. Das heißt, viele von den Sachen, die ich jetzt sage, deswegen plugge ich das hier an der Stelle, kommen aus diesem Research-Paper, was die Anna mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Und was man da beispielsweise sehen kann, ist, dass die AfD in keiner Weise auf plattformspezifische Inhalte achtet. Also die posten in den allermeisten Fällen gar keinen 9:16 Content, sondern es ist ganz oft 16:9 und da steht oben drüber dann irgendwie das Logo und da steht unten drunter auch nochmal ein anderes Branding, wie ich gerade gesagt habe, von den Abgeordneten. Das sind ganz oft Sachen aus dem Bundestag, Reden aus dem Bundestag, aus Landtagen. Das sind verkürzte Snippets, also es geht ganz viel um ganz, ganz, ganz kurze Kontexte, ne? Also um Vereinfachung von Inhalten. Und das fand ich super spannend, als ich das irgendwie gesehen habe. Und das spricht aber auch dafür, ne, wir haben es gerade zum Bundeskanzler gesagt, ey, natürlich musst du keine Trends machen. Du musst jetzt nicht die Aktentasche durchziehen, weil irgendjemand dachte, das ist irgendwie witzig. Sondern ich glaube, dass man es viel einfacher haben kann, weil es ja auch die Schwelle senkt, dort TikToks zu posten. Wenn ich jetzt gar nicht mehr überlegen muss, boah, passt das jetzt zu TikTok? Scheißegal. Sondern die nehmen Reden, die gut funktioniert haben, wo sie wissen, dieses 30-Sekunden-Snippet wird Leute emotionalisieren, wird Leute erregen und wird deswegen auch für mehr Reichweite sorgen. Weil so funktionieren eben soziale Netzwerke.
Hm. Und wie schaffst du das als etablierte, vernünftige, pro-demokratische Partei dann zu emotionalisieren? Ne? Weil sag mal so, die AfD, ich glaube, das ist so eine große Krux, die hat es sehr einfach, weil die viel ist polarisierend, viel ist Hass und Hetze. Das sind extreme Ansichten, die leider oft auf sozialen Medien bevorzugt werden. Wenn jetzt Olaf Scholz oder andere Parteien dort ihre Regierungs-PR abfeuern, interessiert das niemanden. Das rutscht da einfach durch den Algorithmus durch. Weißt du, also was ist da eine gute Herangehensweise für Parteien, trotzdem zu emotionalisieren, Inhalte ranzubringen, die für Leute relevant sind?
Ja, also ich glaube, es ist ein Impuls, den ich auch schon ganz oft hatte, wo ich darüber nachgedacht habe, ob man Populismus nicht eigentlich nur mit Populismus schlagen kann. Das ist ja so ein Argument, was häufig in den Raum geworfen wird. Ich glaube, dass das nicht ganz zutrifft, aber ich glaube schon, dass die etablierten Parteien ihre Kommunikationsstrategien daraufhin überarbeiten müssen, dass sie sie für die sozialen Netzwerke noch deutlicher vereinfachen müssen. Warum ist das für die AfD so einfach? Man kann relativ gut sehen, dass die selbst ihre Reden im Bundestag und im Landtag eigentlich gar nicht für diesen Bundestag und Landtag halten, sondern direkt für die Öffentlichkeit. Also da gibt's gar keinen tiefer gehenden Inhalt. Die gehen gar nicht tief rein, die gehen gar nicht in die Argumentation rein, die gehen gar nicht in den Diskurs mit den VorrednerInnen rein, sondern die produzieren von vornherein Soundsnippets. Und das ist ja eine wahnsinnig schlaue Idee, das so zu machen. Also das darf man nicht befürworten, weil da ist irgendwie kein Inhalt drin. Und die anderen Parteien können das nicht machen, weil wir wollen ja weiter, dass unsere Abgeordneten trotzdem irgendwie auch inhaltlich sprechen. Aber da als Partei drüber nachzudenken, an welchen Stellen kann ich denn vielleicht mal so ein bisschen pointierter werden, kürzer werden, um das Ganze danach nutzen zu können. Das ist, glaube ich, die eine Seite. Das muss vielleicht dann auch nicht nur in Reden sein. Das kann außerhalb sein, was die AfD zum Beispiel auch ganz, ganz viel nutzt, ist die Bundespressekonferenz. Ihr werdet ganz, ganz viele Snippets finden aus Bundespressekonferenz Ausschnitten. Und ich glaube, das ist eine Richtung, in die ich auf jeden Fall irgendwie gehen würde. Und die letzte Sache ist, wie setzt du dich mit Inhalten, wie sie schon bestehen, auseinander? Und wer das aktuell ganz gut macht, ist ich glaube, der grüne Bundestagsaccount ist es oder die grüne Fraktion im Bundestag, wo zum Beispiel Omid Nuripur sich super geil auseinandersetzt mit Snippets von der AfD vorher, irgendwie dann reingeht, die in zwei, drei kurzen Sätzen irgendwie auseinandernimmt, rhetorisch und irgendwie zeigt, warum das jetzt hier nicht zutrifft. Aber auch da ist es, glaube ich, eine Frage von, wie halte ich jetzt nicht eine dreiminütige Gegenrede, sondern wie schaffe ich das Ganze in 30 Sekunden zu demaskieren? Und das ist natürlich manchmal ein großer Task, aber das müssen wir versuchen.
Ja, krass, interessant. Du hattest eben ganz kurz, also wollte ich eigentlich reinspringen, angesprochen, so diese US-amerikanischen Playbooks der Wahlen dort, wie sie dort umgesetzt werden. Hast du dich da mal näher auseinandergesetzt und kannst du das in, ich sag mal, 3 Stichpunkten zusammenfassen? Was können wir uns denn oder was können die anderen Parteien, was die AfD sich schon abgeguckt hat, vielleicht auch abgucken von da drüben und besser hier machen?
Nummer 1 ist Grassroots. Ne? Also was war Obama schon 2008? Da haben jetzt die sozialen Netzwerke noch nicht so eine große Rolle gespielt, aber was war auch vor allem Trump in seinem ersten Term? Grassroots-Aktivierung der eigenen Anhängerschaft. Ne? Also ich weiß es selbst noch, ich habe damals in den USA studiert, habe von Obama und Jim Messina, war das glaube ich damals, ein Wahlkampfmanager, jeden Tag eine E-Mail bekommen mit Anweisung erstens, wo ich meinen Dollar hinzuspenden hätte und zweitens aber auch, was so Talking Points waren, die ich irgendwie im Gespräch mit Freunden, mit Bekannten irgendwie anbringen konnte. Das hat Trump total krass übernommen, also so vereinfachte Talking Points irgendwie darzustellen und das wirklich in einer wahnsinnigen Frequenz irgendwie zu machen.
Herr, kurzer Einwurf, und das heißt, warst du da, also wie sind die eigentlich rangekommen? Hast du dich offiziell angemeldet oder also wie warst du Ambassador dann in dem
Moment? E-Mail-Verteiler.
Wirklich, oder was? Du hast bewusst gesagt, okay, ich möchte Opt-in machen für die Information, weil ich, okay.
Ja. Noch heute kriege ich diese E-Mails, das ist ganz witzig.
Wirklich? Ja. Habe ich noch nie in meinem Leben in Deutschland gesehen. Gibt es das hier?
Gibt es nicht. Da bin ich jetzt zu wenig Experte dazu, um sagen zu können, ist das GDPR-konform genug? Parteien das? Maybe there's a rule. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Vielleicht geht es dir auch gar nicht.
Und du hast dann quasi wirklich so, also wie so, keine Ahnung, 5 Leitsätze, die 5 Gebote der Partei bekommen, mit denen du dann halt auch in Unterhaltungen in der Bar gehen konntest.
Ganz genau.
Das ist ja krass.
Und das ist ja was, auch das ist ja nichts Neues. Das ist ja auch was deutsche Parteien trotzdem machen. Also ich bin auch, ich sage jetzt die Partei nicht, ich bin auch in der deutschen Partei irgendwie Mitglied. Und auch da kriegst du, da ist dann immer, das hast du dann natürlich noch händisch irgendwie im Briefkasten. Das ist dann irgendwie so ein kleiner Hefter. Und da stehen auch unsere Argumente für die Europawahl irgendwie drin. Das darf es halt nicht sein. Auch das musst du, glaube ich, niederschwelliger machen. Also was sind denn die 3 Themen, die ich in Videos, wenn ich für meine Partei Werbung machen will, thematisieren kann auf TikTok? Sag doch mal, das sind die 4 Sätze, die ihr sagen könnt. Das wäre geil, das irgendwie zu haben, weil dann würdest du grassroots-mäßig wirklich Reichweitenaufbau machen können. Weil ihr wisst das ja genauso gut wie ich. Das eine Video hat im Zweifel einfach nicht die Reichweite, weil am Tag irgendwie keine Reichweite da ist oder aus anderen Gründen, ne? Können wir immer nicht ganz genau reinschauen. Wenn du aber 1000 Mal diesen Talking Point in 3 Wochen gebracht hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer größeren Verbreitung einfach mehr gegeben.
Das war ein Punkt. Gibt es noch einen Punkt?
Auch das ist jetzt eine Wiederholung von dem, was wir gerade gemacht haben. Aber was Trump natürlich geschafft hat, ist einfach die mediale Agenda total zu dominieren. Das ist ja was heute, da gibt es eine ganz interessante Auseinandersetzung der amerikanischen Medien damit, was die möglicherweise auch darin falsch gemacht haben. Dass er durch seine super aufregenden Statements, durch seine Polarisierung es geschafft hat, einfach immer top of the news zu sein. Das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich Bekanntheit aufzubauen, Markenbekanntheit aufzubauen und Bekanntheit für so einige Schlüsselsätze irgendwie aufzubauen, das schafft er natürlich bis zum Get-Now. Ne? Und das macht er auch heute wieder, nicht nur über True Social, über sein eigenes Netzwerk, sondern darüber, dass, ja, der ist immer noch nicht wieder auf X zurück, der ist immer noch wieder nicht auf Meta zurück, braucht er aber auch gar nicht, weil seine ganzen Surrogates und seine ganzen AnhängerInnen diesen ganzen Quatsch weiter verbreiten, weil der ja immer nur wiederholt. Wiederholung, 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 Wiederholung. Auch jetzt gerade, der äußert sich ja nach, wenn er sein Interview gibt, nach seinem Stormy Daniels Prozess, äußert er sich ja meistens gar nicht zu dem Prozess. Das macht er vielleicht 10 Minuten, pöbelt dann irgendwie den Richter nochmal an. aber dann sagt er wieder die gleichen Sachen, die er auf der Campaign Trail auch wieder machen würde. Und durch diese ständige Wiederholung von einfachen Sachen, gerade ist es ja vor allem so die Border is being overrun. Ne? Es stehen da hunderttausende Menschen, es ist eine Invasion, ich werde die Armee dahin schicken. Das so oft zu wiederholen, dass die eigenen Anhänger das jetzt auch einfach machen und wieder viele, viele Videos irgendwie hochladen, das kommt wieder zu diesem Punkt der Vereinfachung zurück. Aber die spielen das halt durch. Die machen das halt nicht 2 Wochen, sondern der macht das jetzt 6, 7 Wochen lang. Und dann geht er zum nächsten Thema und macht es wieder 6 Wochen. Und dann hat es jeder einmal gehört. Mhm. Und diese Reichweite erreicht kein anderer.
Mhm. Ja, du wirst das sagen, Paulina, ne? Oder?
Ich habe nur eine ganz kurze eine Follow-up-Frage, weil ich das interessant finde. Woran glaubst du, liegt das? Oder vielleicht ist es auch, to be honest, da ist gerade einfach persönliche Einschätzung. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ich habe das Gefühl, dass ich habe ja auch mal in Amerika gelebt, dass dort die Kommunikation bezüglich der eigenen politischen Einstellung viel öffentlicher ausgetragen wird als hier in Deutschland. Und ich habe das Gefühl, dass generell, also auf Social, dort viel mehr, wie du gesagt hast, so diese MultiplikatorenInnen stattfinden als hier. Und wenn hier, dann nur rechts. Also dann nur irgendwie aus der Richtung AfD. Aber ich sehe jetzt nicht wirklich, ich sage jetzt mal MultiplikatorInnen, egal ob es jetzt InfluencerInnen, CreatorInnen sind, die jetzt sagen, hey, wählt doch mal alle Grüne oder wählt doch mal Links oder wählt doch mal SPD oder whatever it might be.
Ja, ist schon richtig. Ich glaube, dass in den USA der Unterschied so ein bisschen ist, dass die Demokraten es geschafft haben, das schon ein Stück weit zu replizieren in den letzten Jahren. Ich glaube, die Bernie Sanders-Bewegung war ein gutes Beispiel dafür. Alexandra Ocasio-Cortez ist irgendwie das andere Beispiel dafür. Die macht das auch ganz sehr, sehr gut und hat es verstanden. Wahrscheinlich irgendwie populistisch von der anderen Seite, würden jetzt manche Leute sagen. Ich glaube, was man trotzdem nicht überschätzen darf, auch da wieder den Punkt, den ich vorhin gemacht habe, das bezieht sich immer dann auf eine politisch halbwegs interessierte Öffentlichkeit. Und in den USA, genauso wie in Deutschland, ist es so, dass ein Großteil der Öffentlichkeit nicht politisch interessiert ist. Das heißt, da gibt es eine andere Schwelle, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen. Die werden von dem ganzen Longtail nie etwas mitbekommen. Aber nochmal das Beispiel darüber, dass Trump das immer wieder hämmert. Diese eine Aussage, das ist das, was sie dann einmal mitbekommen. Die bekommen dann aber den ganzen anderen Schwachsinn, den er macht, gar nicht mit. Ne? Und deswegen ist auch mal so die Frage, ey, warum können die so einen wählen, wenn die wissen, dass er das alles gemacht hat? Die wissen das alles gar nicht. Ne? Also man überschätzt ganz oft, wie viele Leute mitbekommen, nur weil wir in so einer kleinen Bubble das alles mitbekommen, dass das irgendwie alle da draußen auch tun. Ich glaube, das ist ein fehlgeleiteter Gedanke. Und das ist auch einer, der wieder Strategie informieren kann darüber, dass man da vielleicht einfach mal einen Teil weglassen kann. Mhm. Und was ist aber das, wenn ich nur 2 Nachrichten habe, die an diese äußere Bubble durchdringen müssen. Welche sind das und wie kriege ich die dahin? Das ist, glaube ich, die wichtige Überlegung.
Voll. Das ist genau der Punkt, wo ich gerade eben drauf springen wollte, weil ich glaube, das macht die UK und auch Amerika machen das wesentlich besser. Dieses Mobilisieren, wirklich eine Bewegung, was heißt vorzutäuschen, eine Bewegung zu inszenieren. Also wenn man sich mal diese großen Slogans anschaut, yes, we can, Obama, ne? Make America great again. Und selbst der Brexit war ja get it done. Ich habe es, die kriegen es immerhin, glaube ich, ein Gefühl, sehr gut aufzufassen, was gerade da ist und das in super prägnanter Klarheit zu manifestieren. Und dann ist halt, ich glaube auch im Endeffekt, Politik, auch wenn es ein unendlich komplexes Feld ist, ist gar nicht so ein krass rationaler Prozess bei so vielen Menschen. Es ist fast wie so eine Kaufentscheidung. Ne? Und wenn du sagst, okay, der versteht mich, yes, we can, natürlich schaffen wir das jetzt. Make America great again. Ja, brauchen wir so. Ne? Ich glaube, wenn du das hinbekommst, da sind die einfach besser in diesem ganzen Kampagnenstricken und Mobilisieren von großen Bewegungen. Ne? Und ich finde das auch nochmal spannend, hier in diesem Land irgendwo auszuprobieren, ne? Weil wir haben so wichtige Themen, sei es Klima, sei es so soziale Gleichberechtigung und so weiter, ne? Das braucht es.
Und wir haben es ja gerade erlebt, dass man, wenn man sich jetzt Umfrageergebnisse anschaut, dass man einen relativ klaren Impact sehen kann, der Demokratieproteste aus dem Januar, Dezember, Januar auf Umfragewerte der AfD. Also wir haben gesehen, dass Mobilisierung funktioniert. Und auch da wieder, was heißt Mobilisierung an der Stelle? Ja, das war ganz wichtig, dass vor dem Reichstag 100.000 Menschen standen und in vielen kleineren Städten dann 10.000, 15.000 größere Gathering, als sie jemals gab. Aber was ist das Wichtige daran gewesen? Die Bilder. Diese Songs, die dann auf TikTok durch die Gegend gelaufen sind, vielfach geteilt wurden. Dann siehst du ein Meer an Menschen mit Handykameras. Du siehst immer wieder den gleichen Song. Emotionalisierung, die Mobilisierung nochmal verdoppelt und dann wieder auch daraus Content macht. Also das war schlau von dieser Bewegung, daraus Content-Momente zu machen. Warum lässt du KünstlerInnen auftreten auf solchen Events? Ja, einerseits, dass den Leuten nicht so kalt wird und dass sie sich ein bisschen bewegen und gute Laune haben und irgendwie ein bisschen lauter sind. Aber andererseits, weil das immer wieder zu Content-Momenten führt. Und das ist, glaube ich, eine Denke, die für uns, ne, weil wir die in unserem Alltag ja die ganze Zeit leben, wir denken immer nur in Content-Momenten die ganze Zeit. Wir laufen über die OMR-Messe und machen die ganze Zeit irgendwelche Bilder und haben schon im Hinterkopf, für welchen LinkedIn-Post wir den ganzen Quatsch benutzen
sollen. Auf keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Nicht schuldig. aber das auch für so Mobilisierungsmomente zu nutzen, ist, glaube ich, zum Beispiel die Demokratiebewegung da sehr gut gelungen. Und daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen, überlegen, wie können wir das nutzen in Zukunft auch? Wie können wir das jetzt vor der Europawahl nutzen? Also man merkt ja, die Bündnisse werden gerade schon wieder nervös. Die rufen jetzt wieder auf zu Demonstrationen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Themenfeld. Wie kriegst du Leute irgendwie auf die Straße, ohne dass es so einen Anlass gibt, wie damals die Erkenntnisse aus dieser AfD-Konferenz da im November. Aber das funktioniert dann.
Nice. Jetzt haben wir ganz viel über Content, Content-Momente gesprochen und Kommunikationsstrategie. Wie sieht es denn auf Mediaseite aus, also von der Aussteuerung von diesen Inhalten? Da hattest du im Vorgespräch was ganz Spannendes angeteasert und das möchte ich niemandem vorenthalten.
Wir haben vor einigen Jahren mal einer deutschen Partei bei einer Landtagswahl beratend für den Mediabereich zur Seite gestanden, haben uns mal angeschaut, hey, wie musst du Digital Media, Paid Social Media und sowas ausspielen und was sind da irgendwie die besten Wege? Ne? Ich habe ja einen Background aus einer Mediaagentur, also das, was ich gelernt habe. Und da habe ich mir so ein bisschen angeschaut, was haben wir denn in den Jahren davor die deutschen Parteien im Digitalen gemacht? Und was ich zum Beispiel sehr spannend / erschreckend fand, waren die Google Spendings, die dann zum Teil zu 90-100% im Search-Bereich lagen, also nur Search-Ads und teilweise mit riesigen Volumina. Gar kein YouTube, gar kein Video vor allem. Also da kamen ganz strange Sachen raus, wo mir auch wieder aufgefallen ist, natürlich sitzen in Parteien keine Media-ExpertInnen und wahrscheinlich haben auch gerade Landtagsparteien oder Landesparteien natürlich nicht die Mittel, um Media-ExpertInnen als Berater irgendwie reinzuholen. Und da passiert ganz viel Stuss. Da geht ganz viel Geld in falsche Kanäle. Da geht ganz viel Geld in falsche Zielsetzungen. Und ich glaube, das ist nochmal ein anderer Bereich neben dem Content-Bereich, den man auf jeden Fall beleuchten muss, ist, dass Parteien sich professioneller aufstellen müssen heute. Und ich glaube, ruft uns an und lass uns das irgendwie machen. Aber es gibt da draußen ganz viele wunderbare Media-ExpertInnen, die den Parteien irgendwie sagen könnten, so wird's gemacht. Ihr müsst auf Video fokussen. Ihr müsst auf Viewtimes fokussieren. Es geht nicht jetzt um Reichweitenbuchung, möglicherweise kann das auch das Ziel sein, sondern ihr müsst Engagement triggern. Wie macht man das auf den verschiedenen Plattformen? Und ich glaube, da muss unbedingt eine Professionalisierung stattfinden, weil gerade wenn ich sehe, dass irgendwie Video da nicht stattfindet, ist das schon sehr krass. Was aus dieser Analyse rauskam, was auch sehr spannend war, ist, dass die Partei, die das meiner Meinung nach am besten gemacht hat, nur so den Blick auf, ne, was für Mediaformate haben die eingebucht, ist die FDP. Vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehbar, weil man ja der FDP irgendwie eine Nähe nachsagen könnte zu unserer Industrie in irgendeiner Möglichkeit, ohne dass ich persönlich jetzt jemals in die Nähe der FDP gebracht werden würde wahrscheinlich. die haben das aber, glaube ich, deutlich besser gemacht, was man dann auch sagen könnte, was irgendwie, glaube ich, bei der letzten Wahl sicherlich im Ergebnis sich ganz gut ausgezahlt hat.
Mega spannend. Sag mal, was mir gerade einfällt, du hast ja auf jeden Fall nochmal aufgrund deines Backgrounds, ein weiteres und breiteres Verständnis von Mediaplanung. Ne? Also wir machen ja nur Social und du hast ja wahrscheinlich einen guten Überblick über alle Kanäle, Plattformen, auch offline. Wie oft seid ihr in den letzten Tagen oder Wochen, wie oft ist euch da irgendwie Politik-Content über den Screen geflogen? Wisst ihr?
Dir wahrscheinlich sehr viel, mir tatsächlich sehr wenig.
Ja, also Nico, wie oft ist er da so? Also, letzten 7 Tagen, also irgendwie so Videos auf TikTok,
Instagram? In den letzten 7 Tagen, ich glaube, es kommt natürlich immer, ihr wisst ja selbst, eure For You-Page ist eine andere als meine For You-Page. Ja. Ich habe super viel Content von der Rede von Robert Habeck auf der OMR bekommen, weil die, glaube ich, auch in gewissen Kreisen relativ abgefeiert wurde, weil er sehr ernst geworden ist und 15 Minuten wirklich ein brennendes Plädoyer irgendwie in verschiedene Richtungen gehalten hat, der Ernst der Lage. Das habe ich irgendwie viel bekommen. Aber auch da wieder, ich glaube, wir überschätzen, wie normale Menschen diesen ganzen Stuff zu sehen bekommen. Ich glaube, die bekommen den nicht zu sehen.
War die Bühne voll? Warst du bei Robert Habeck? Warst du da?
Ich habe es leider nicht geschafft, nein.
Ja. Hast du bei den Videos gesehen, ob die, also war es voll?
Es sah sehr voll aus. Mhm. Es sah sehr voll aus. Ich glaube, das war ja, ich hoffe, jetzt rede ich mich nicht um Kopf und Kragen, aber ich glaube, Markus Lanz hat ihn ja interviewt. Das zieht natürlich auch total, ne? Gerade in so einer Crowd, wenn da so zwei Celebrities irgendwie da sind, die beide natürlich rhetorisch auch sehr, sehr stark sind. Man erwartet von Markus Lanz dann nochmal die eine oder andere Spitze, dass er ihn nicht so ganz da so smooth durchrennen lässt. Das funktioniert natürlich und das kommt wieder irgendwie auf die Content-Momente zurück, die ich vorhin genannt habe. Das war so einer.
Ja, okay, total. Also, weil meine Frage zielt darauf ab, weil ich habe nichts gesehen um die letzten 7 Tage. Ich habe nach oben auf jeden Fall mein Handy nicht mehr in der Hand gehabt. Aber in Berlin ist halt jeder Meter zugeballert mit Plakatwerbung für Europawahl. Ja. Und das finde ich irgendwo so skurril, ne? Weil wirklich, ich gehe aus der Haustür, du kommst nicht dran vorbei, aber auf Social ist es nicht so störend, nicht so präsent. Mhm. Ne? Und da, wenn wir über Mediaplanung reden, dann weiß ich auch nicht, ob das noch so die alte Welt ist, gefühlt. Oder ob du sagen würdest, nee, okay, offline ist da wirklich, hat da auch noch einen extrem großen und wichtigen Stellenwert.
Ja.
Oder ob es einfach nur meine Bubble ist, dass ich halt offline mehr wahrnehme als online.
Also ich glaube, es ist beides. Ne? Also ich glaube, natürlich ist Wahlwerbung heute immer noch eine sehr alte Welt, die von Vorstellungen, die seit 30 Jahren funktioniert haben, geprägt ist. Das ist, glaube ich, die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, dass das absolut funktioniert. Ne? Wir hatten letztens ja auch mal das Gespräch über TV-Werbung. Ich bin auch da nicht bereit, irgendwie in der Breite den Abgesang auf TV-Werbung zu machen. Genauso wie nicht auf Out of Home, weil wenn du Reichweitenaufbau machen willst, dann ist TV das Nummer-1-Medium heute und dann ist Out of Home ein wahnsinnig wichtiges Medium. Das heißt, auch in der Politik, wenn ich die breite Bevölkerung ansprechen möchte, sind das Kanäle, die ich drin haben muss in meinem Media-Mix. Das darf aber natürlich nicht heißen, dass ich die restlichen Medien vollständig vernachlässige, weil auch da ist ja ganz klar, wenn man sich die Altersbreaks irgendwie anschaut, möchte ich die Einstellung von beispielsweise jungen WählerInnen zwischen, ne, in manchen Ländern kann man ja ab 16 wählen, Europa weiß glaube ich auch ab 16, ne?
Ich glaube auch,
16 bis 28 beeinflussen, dann kriege ich die eben nicht nur im TV, ich kriege die zum Teil im TV, ich kriege die aber viel außerhalb, ich kriege die in Social, ich kriege die im Streaming. Und dann muss ich mir natürlich überlegen, wie ich da stattfinde und da muss man schon sagen, dass ich glaube, die StrategInnen in den Parteien das absolut vernachlässigt haben, sich da eine Strategie hinzustellen. Und eine Strategie heißt an dieser Stelle auch wieder, Menschen, die das können, BeraterInnen, die das können, Leute einzustellen, die das können, die das lernen vom einen zum anderen Mal, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, wie mache ich das auch messbar, wie das Ganze danach funktioniert, weil auch Außenwerbung messbar zu machen, ist ja immer gar nicht so leicht, ne? Ihr kennt das ja wahrscheinlich auch. In Mediaplänen, wo Out of Home drinsteht, stehen dann immer so 3 Milliarden Kontakte, wenn man das dann irgendwie aufaddiert, wie viele Leute da vorbeilaufen, ist natürlich irgendwie auch Quatsch. Darum geht es aber auch gar nicht, sondern es geht ja um Messbarmachung und das kann man ja mit Umfragen irgendwie tun. Ne? Also außerhalb von Politik irgendwie Drive-to-Store-Analysen, Footfall-Analysen an Orten, wo irgendwie Außenwerbung war versus Orten, wo keine Außenwerbung war. Also das kann man sich alles anschauen und da gibt es statistisch relevante Befunde irgendwie dazu. Aber ich würde auch sagen, ich glaube, auch das machen die Parteien nicht. Das ist natürlich auch eine Frage von Funds. Ne? Du hast als Partei jetzt ja auch nicht das Geld von L'Oreal zur Verfügung, um dir so ein Media-Mix-Modeling irgendwie zu bauen. Aber ich glaube, da müsste mehr Zeit reinfließen, zu verstehen, was funktioniert für mich, was hat Impact, wo mache ich einen Unterschied in der Wahrnehmung der Leute, die ich beeinflussen will, wo vielleicht auch nicht und wie muss ich beim nächsten Mal meinen Media-Mix dann verändern.
Mhm. Machen die Parteien TV Spots?
Ja.
Wirkliche Spots?
Ja.
Das ist so krass, ich habe halt keinen Fernseher. Sind die gut?
Das sind doch diese Spots, wo dann immer nach deutschem Recht vorher gesagt werden muss, der Inhalt dieses Wahlwerbespots kommt von der Partei und nicht von dem Absender oder sowas. Ne? Das ist so ein Disclaimer, der irgendwie vorne steht.
Das sind 15 Spots, Sekunden schon um.
Genau, das sind 15 Sekunden schon um und dann werden diese Spots gemacht. Ey, sind die gut? Boah, die sind mal mehr oder weniger gut. Ne?
Sind die alle schon live aktuell?
Ich habe kein lineares TV, ich kann es
Ja, siehst du? Mann, das würde mich jetzt mal interessieren, würde ich mich gerne mit euch drüber unterhalten, aber google ich gleich mal.
Aber auch da, ne? Auch da wieder zu dem, ne, ich wiederhole mich immer zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich weiß gar nicht, ob man da so sehr in den Inhalt irgendwie reingehen und sagen muss, war das gut, war das schlecht, ne? Das Beispiel ist ja irgendwie, der Wahlkampagne, die total gefeiert wird aus den letzten Jahren, ist ja die SPD-Kampagne von Brinkert Glück, war es ja, glaube ich.
Ja.
Ne? War das jetzt inhaltlich so besonders geil? Also es war handwerklich sicherlich sehr gut. War es das Beste, was je jemand gemacht hat? I don't know, hat es funktioniert? Ja, ja, gibt denen recht. Aber was haben die gemacht? Die haben Reichweite aufgebaut für einen roten Olaf Scholz auf Riesenplakaten mit Klimakanzler. So, ist er der Klimakanzler? Auf gar keinen Fall. Aber irgendwie hat es funktioniert, ne? Und ich glaube auch da wieder, die haben eine gute Arbeit gemacht, Reichweitenmedien zu bedienen, eine klare Bildsprache zu sprechen und das dann auch an die Leute zu bringen.
Ja, makes sense.
Sehr gute Zusammenfassung. Ja, nee, stimmt, das ist mir auch hängen geblieben. Du hast gerade angerissen, Measurement, ne? Messbarkeit. Wie würdest du denn jetzt von so einer Partei den Erfolg auf Social messen?
Ja. Auch da wieder, ich glaube, wir können super viele Parallelen dazu ziehen, was wir in Gesprächen mit Unternehmensverantwortlichen dazu sagen. Ich glaube, wir müssen wegkommen von so alten KPIs wie Follower-In-Counts, sondern ich glaube, wo wir hingehen müssen, ist, wie viele Leute erreichen wir? View-Duration, wie lange schauen sich die Leute unsere Inhalte an? Was für Kommentare gibt es, was ist das Sentiment, kommen wir mit den Leuten ins Gespräch, auch das ist ja schon was, warum gibt es bis heute so viele Stände da draußen, wo Leute sich so von Parteien unter so einen Sonnenschirm stellen und den Leuten sprechen, na, weil das funktioniert, wenn dein Bezirksabgeordneter oder die Abgeordnete da steht und du sprichst mit der über Themen, so kriegst du Leute, die disengaged sind. Und da sind ja die Kommentarspalten der sozialen Netzwerke auch eine große Chance. Ja, du musst so ein bisschen den Noise rausnehmen von Hasskommentaren, die da irgendwie kommen werden. Aber du kannst da mit Leuten ins Gespräch kommen. Und das als KPI zu nehmen, glaube ich, ganz wichtig. Eine andere Sache ist natürlich, Marktforschung aufzusetzen dazu. Und damit meine ich jetzt nicht zu warten, bis Insa oder Forsa die nächste Umfrage rausbringen dazu, welche Parteien bei der nächsten Bundestagswahl gewählt werden würden, sondern konkret sich anzuschauen, schaffe ich es, die Inhalte, die ich rüberbringen will, rüberzubringen? Also ich habe jetzt in 4 Wochen lang versucht, das Thema Klima zu pushen. Mhm. Beispiel. Habe ich es geschafft, eine Verschiebung in einer Fragestellung zum Thema Klima, verbindest du diese Partei mit dem Thema Klimaschutz beispielsweise, zu schaffen? Sehe ich da Ergebnisse? Und wenn nein, dann muss ich mir die Frage stellen, war meine Kommunikation nicht dazu geeignet, das zu tun? Habe ich die falschen Kanäle benutzt? Oder ist das ein Thema, was irgendwie für mich nicht funktioniert? Und ich glaube, da Marktforschung selbst zu machen, in Auftrag zu geben, was durchaus teuer ist, was aber heute, wissen wir auch alle, leichter machbar ist, als es früher irgendwie war, das ist ein absolutes Must. Aber ich bin nicht in den Parteizentralen irgendwie drin, aber da sitzen trotzdem auch Profis. Ich glaube, nicht unbedingt Media-Profis vielleicht, nicht um den Content-Profis, aber ich glaube, sowas werden die hoffentlich machen. Also auch da wieder Beispiel USA, das passiert ja super viel. Ne? Also ich glaube, das Beispiel ist immer 60% der Umfragen sind Sponsored-Umfragen, either von den Republikanern oder Demokraten. Also die machen super, super, super viele Umfragen in allen möglichen Bereichen, in allen möglichen Tiefegraden, um daraus ihre Entscheidungen zu informieren. Und ich würde mal davon ausgehen, dass die deutschen Parteien das auch machen, hoffe ich.
Nochmal ganz kurz eine andere Frage. Du hast vorhin das Thema Younes und den Bundeskanzler angesprochen.
Ja.
Influencer-Marketing ist ja, wenn wir über Social sprechen, ein Riesenthema. Oder Creator-Marketing, Creator-Innen-Marketing, wie auch immer man es nennen möchte. Wie würdest du das denn angehen als Partei? Weil du hattest ja eben gesagt, nicht so, wie es gerade gemacht wird mit Younes.
Ja, also da muss man ja immer mehrere Sachen dazu sagen.
Das, ja.
Wie findest du denn Younes? Wie fandst du das denn erstmal?
Also ich fand es schwierig, weil einfach rein von der, also ich finde es an sich gar nicht schlecht, wir haben auch gerade über Reichweite aufbauen gesprochen, ich glaube, da ist Younes natürlich als, ist der nicht irgendwie der größte Creator Deutschlands immer noch?
Auf TikTok safe.
Auf TikTok, genau. Natürlich erstmal smart. Ich glaube aber schon, dass er ein sehr starkes Storytelling hat, eine sehr starke eigene Handschrift, die sehr Younes ist, die ungefähr konträrer als Bundeskanzler nicht sein könnte. Und die beiden zusammenzusetzen, glaube ich, polarisiert. Und ich glaube nicht, dass es vielleicht jetzt gerade der beste Schachzug war, das gleich am Anfang zu machen. Sondern ich glaube, da hätte ich mir irgendwas gewünscht, was ein bisschen mehr in Richtung Bundeskanzler geht. Das heißt nicht, dass wir jetzt ein Markus-Lanz-Interview sehen müssen, aber eben etwas, was ein bisschen mehr ja in Richtung Storytelling Look and Feel vom Bundeskanzler geht und nicht sehr, zu sehr in Richtung Younes.
Look and Feel vom Bundeskanzler,
ja.
Das ist schön gesagt. Nee, ich bin 100% bei dir. Erstmal Younes hat ja bestimmte Stärken. Das ist ein ganz wunderbarer Creator, der gerade visuell einfach, glaube ich, sehr, sehr gute Sachen gemacht hat, der sehr, sehr gut weiß, wie die Plattformen funktionieren. Größter deutscher Creator, immer mit Anführungszeichen, weil sein internationaler Account hat ja, glaube ich, nur, ich weiß gar nicht, zwischen 8 und 15% deutsche FollowerInnen wahrscheinlich, ne, weil er internationalen Content macht. Ja, das muss man mal gucken, ist seine Reichweite in Deutschland wirklich so groß? Er hat ja noch einen zweiten Account, der nur auf Deutschland irgendwie ist. Ich glaube, er ist deswegen auch gar nicht der größte deutsche Creator, was FollowerInnen irgendwie angeht. Aber das Wichtige dazu ist, das, was du danach noch gesagt hast, kann Younes dem Bundeskanzler dabei helfen, ein Storytelling zu entwickeln, was dem irgendwie zuträglich ist? Da würde ich auch eher sagen, boah, ich habe jetzt noch nicht verstanden, was das genau war. Ne? Also die haben ja irgendwie den Bullauge-Filter gemacht. Auch da wieder, warum musst du jetzt irgendwie so einen Trend machen? Das ist es, glaube ich, nicht, sondern ich fände es eher spannend, CreatorInnen irgendwie auch als BeraterInnen so ein bisschen dazu sehen, aber eher zu verstehen, wie funktioniert denn deren Content, als zu sagen, die kommen jetzt ich gehe in deren Welt rein, um da irgendwie eine Reichweite zu bekommen, weil das wird nicht funktionieren, weil wenn jemand jetzt die Videos gesehen hat, die Younes auf seinem Kanal davon auch hochgeladen hat, das ist ja auch ganz anders als das andere Zeug, was er sonst irgendwie macht. Also wird das jetzt in seiner Zielgruppe so mega gut ankommen? Ich habe das jetzt nicht angeschaut, vielleicht war da irgendwie auch große Jubelstürme, aber ich glaube auch, dass das eher ein Fall war von, das war so irgendwie die offensichtlichste Low-Hanging-Fruit war, wo wer ist denn der größte Creator?
Ja, genau.
Hab irgendwie die vielen Millionen gesehen auf dem internationalen Account. Das ist dann der Younes, den rufen wir irgendwie an. Der freut sich sicherlich darüber. Für den ist es natürlich auch eine tolle Sache. Und dann kommt irgendwie das dabei raus. Ist aber, glaube ich, nicht ganz durchdacht gewesen.
Aber es gab doch mal, jetzt verrenne ich mich hier, aber das war Merkel und da gab es irgendeinen YouTuber-In oder irgendwelche Creator-In, die sie mal interviewt haben. Erinnerst du dich da noch daran?
Nein.
Du?
Ich erinnere mich nur an
Leute,
an Rezo.
An Rezo, ja genau, Zerstörung der CDU, aber es war nach Merkel. Ich verstehe das Argument natürlich. Ich finde aber schon, wenn wir davon ausgehen, was wir eben diskutiert hatten, dass der Bundeskanzler in der jungen Zielgruppe ein Bekanntheitsproblem hat und halt obviously nicht cool ist, ne? Und dann zu sagen, hey, okay, jetzt erstmal trittbrettmäßig springst du auf den Erfolg von einem der größten Creatorinnen Deutschlands auf.
Ja.
Natürlich ist da jetzt kein Inhalt. Natürlich kannst du das diskutieren, was sollen die beiden zusammen. Aber was du erstmal schaffst, ist zu sagen, hey, die Leute, die Younes cool finden und die den Olaf Scholz mit Younes zusammen sehen, ist erstmal so, hä, was macht der Opa da?
Ja.
Okay, wer ist dieser Opa? So, natürlich muss dann danach was passieren und das ist sehr krasse Effekthascherei, aber ich finde das als ersten Schritt gar nicht so doof. Es funktioniert bestimmt besser, als wenn du jetzt jemanden da hinsetzt, der jetzt erstmal ein tiefes Interview mit Olaf Scholz führt. Dann ist halt so, okay, boring.
Aber ich glaube schon, dass, da haben wir gerade drüber gesprochen, dass, und das sagen wir auch immer Marken, du kannst nicht, weil du sagst irgendwie, was weiß ich sag jetzt keine Marke, ne, weil ihr müsst ja alle hier bezahlen, das ist ja sonst gratis Werbung, kann ja sagen, ja, ich bin jetzt hier im Baumarkt und ich bin total veraltet und total uncool, deswegen suche ich mir jetzt mal raus, wer ist das cool Kid from the block und wir machen jetzt eine Koop zusammen. Das ist ja mega, ich hasse das Wort, aber unauthentisch, du wirst nicht ernst genommen und UserInnen sind ja nicht dumm, die merken sowas ja, weißt du, die merken ja, wenn du dir einfach nur Coolness oder irgendein Faktor, sage ich mal, einkaufst. Und ich glaube, das ist halt da, was da passiert ist. Ich glaube, man hätte nicht gleich mit Younes reingehen müssen, der, wie du gerade auch gesagt hast, Nico, sehr visuellen Content macht und halt so gar nichts mit dem Thema Politik zu tun hat, sondern irgendwie einen Step näher. Ich glaube, das wäre einfach, ja, authentischer hört sich so blöd, aber ehrlicher. Es wäre irgendwie ein ehrlicherer Content als das, was wir da gesehen haben.
Ich bringe dir noch mal ein Beispiel aus dem amerikanischen Raum.
Ja, ne? Super.
Das haben wir noch nicht genug von gehabt. Aber ihr seht, irgendwie ein Hobby von mir, US-Politik. Was man ja da immer wieder sieht, was immer auch zu Kontroversen irgendwie führt, ist Musik und MusikerInnen in der amerikanischen Politik. Weil da gibt es ja zum Beispiel die große Taylor Swift-Geschichte irgendwie aus dem letzten Sommer. Taylor Swift hat vor der letzten Wahl ein sehr emotionales Video dann hochgeladen, wo ihre Eltern daneben sitzen, wo sie sich dafür ausgesprochen hat, dass nein, sie muss eine Wahlentscheidung für Joe Biden abgeben, weil sie kann das alles nicht mehr. Und ihr Vater irgendwie so ein bisschen dagegen wird und sagt, oh, du verlierst irgendwie die Hälfte deiner Fans und sie aber trotzdem sich durchsetzt und das dann irgendwie tut. Und die andere Ebene ist dann dieses, auf den Wahlveranstaltungen kommen die US-PolitikerInnen immer raus zu irgendwelchen Songs, dann versuchen irgendwelche Bands, dem Trump zu verbieten, mit ihren Liedern irgendwie rauszukommen, dann findet er trotzdem noch irgendwas. Das aber zum Beispiel zu finden, das miteinander zu verbinden, also die Emotionalität von Musik beispielsweise zu nehmen, die mit Auftritten zu verbinden. Ich weiß, das ist den Deutschen super fremd, ne? Also diese Form von Sensationalisierung von Politik-Events, also ihr werdet wahrscheinlich jetzt nicht Olaf Scholz irgendwie zu einem Bowser-Song irgendwie auf die Bühne laufen sehen oder so.
Sehe ich direkt.
Genau. Aber ich glaube, so ein bisschen mehr da in so einen Event-Charakter irgendwie reinzukommen, sich zu überlegen, was kann das denn sein und wie kann ich möglicherweise dann Artists an der Stelle irgendwie dafür benutzen, deren Followerschaft auch auf meine Inhalte irgendwie aufmerksam zu machen. Das finde ich einen viel offensichtlicheren Anwendungsbereich, als das jetzt ist, ich nehme jetzt einen Creator, der irgendwie Videos macht und ich finde jetzt in den Videos statt, sondern wie kann ich den Inhalt auf mich anwendbar machen?
Ja, stimmt. Ja, vor allem, das machen da ja auch die ganzen wirklich großen Stars, ne? Also auch so Miley Cyrus und so. Und ich habe auch das Gefühl, es wird auch immer mehr Thema so in den Late-Night-Shows, also Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon und so, da wird es auch immer super krass viel thematisiert. Ja. Ich weiß nicht, reden wir so viel? Ja, doch, schon. Ja, Böhmermann und Joko und Klaas machen es ja auch, aber könnte man auch nochmal mehr nutzen und dann wieder Content-Momente schaffen.
Absolut.
Die wieder auf Social transferiert werden könnten, ja.
Ich glaube, ich habe noch einen und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen ein abschließendes Thema und das geht jetzt zoomvoll raus aus dem ganzen Social-Kontext und Creator und sowas, wo ich auch gerne eure Meinung mal dazu hören möchte. Das ist ja die generelle Frage. Und ich habe es ganz am Anfang schon mal ganz kurz angerissen. Was können wir tun, um gerade rechtspopulistischen Inhalten die Stirn zu bieten, auch als Gesellschaft? Und ich glaube, das ist ja eine Frage, die wir uns jetzt seit vielen Jahren irgendwie stellen. Mhm. Wo wir kollektiv auch noch keine Antwort gefunden haben, muss man auch ganz ehrlich sagen. Deswegen, wir werden jetzt zu dritt diese Antwort auch nicht hier geben. Aber ich glaube, wir können zumindest erste Gedanken irgendwie teilen, Impulse so ein bisschen teilen. Habt ihr da im persönlichen Kontext was? Zum Beispiel, ne, habt ihr schon mal einen Moment festgestellt, wo ihr gemerkt habt, das ist was irgendwie funktioniert, wenn, I don't know, Bekannte, Familienmitglieder, I don't know, Menschen auf der Straße was gesagt haben, was völlig daneben war? Habt ihr irgendeine Strategie für euch selbst?
Also ich glaube, bei mir, das ist banal, ich glaube erstmal den Mut zu haben, was dagegen zu sagen und es nicht wegzulachen. Weißt du, also ganz doof, wenn jemand aus dem Freundeskreis einen Witz macht, der einfach unter Gürtellinie ist, der rassistisch ist, der diskriminierend ist, der gegen Migrantinnen geht, nicht einfach dieses, hahaha, war ja nur ein Witz, sondern nee, da fängt es eben an. Weil ich glaube, jeder hat jeden Tag die Chance, dort, was du auch letztens in der Bahn hattest, im Moment, wolltest du das erzählen? Nee?
Kannst du erzählen.
Ich kenne es auch nur aus deiner Geschichte, aber ich würde einfach nur sagen, ich glaube, jeder hat wirklich im Day-to-Doing, im Daily Doing, jeden Tag die Chance aufzustehen und abseits von den sozialen Medien, aber auch in den sozialen Medien, in der Kommentarspalte, in Videos immer wieder zu sagen, hey, nee, das geht nicht weiter. Das melde ich, da halte ich dagegen. Und ich glaube, das ist erstmal den Mut zu haben,
unbequem
aufzustehen.
Sein.
Und es nicht so wegzuignorieren, ne? Weil ich glaube, jeden Tag haben wir die Chance, da was gegenzuhalten.
Ja.
Paulina, was hättest du gesagt?
Ich würde das eigentlich unterschreiben. Also ich hätte genau das Gleiche gesagt, deswegen komme ich gerade ins Stottern. Weil ich finde das so wichtig und ich glaube, es ist immer so einfach gesagt. Aber wenn du dann in der Situation bist, dann ist es so fucking schwer. Es ist so fucking schwer. Ich hatte einmal eine Situation, dass ich echt, Shoutout an Lea und Leonora, falls ihr den Podcast hört, das wissen die bis heute. Wir saßen mit, haben so Freunde aus der Uni getroffen. Wir saßen am Tisch und in einer Bar relativ spät abends, wir alle mit Espresso Martini, wir waren so 15 Leute am Tisch und haben uns halt zufälligerweise alle in dieser Bar getroffen. Es war halt mega random. Voll die geile Stimmung. Das ist ein Lokal, was dann später zu einer Bar wird. Und irgendwann haben so zwei von diesen Dudes so krass racist und sexist Jokes gemacht. Aber wirklich, die so krass unter der Gürtellinie waren. Und alle haben gelacht und ich war so, Leute, was geht? Und dann meinte ich jetzt, ey, du nimmst es jetzt bitte zurück. Ich war die Einzige, was gesagt hat. Und dann hat ein Freund von mir, also ein Bekannter, kein Freund, gesagt, ja, Pauline, jetzt hab dich mal nicht so. Und ich so, Leute, nein, ich will, dass du das jetzt zurücknimmst. Ich will, dass du sagst, dass das nicht stimmt. Ja. So, das war so ein Rape-Joke. Ich will, dass du sagst, dass es nicht stimmt. Und es hat halt keiner was gesagt. Und ich war so geschockt, dass ich aufgestanden bin, weil ich halt gemerkt habe, dass mir die Tränen gekommen sind. Weil ich konnte in der Situation, es war so schlimm, bin aufgestanden, ich bin rausgegangen. Und in dem Moment habe ich halt auch schon so gemerkt, ich habe nur noch so geschrien, ihr zahlt meine Drinks. Bin rausgerannt und stand halt vor diesem, ich bin dann nach Hause gekommen. Es war so schlimm, dieser Moment, halt wirklich alleine aufzustehen und zu sagen, ey, das geht nicht.
Ja.
Ich glaube, das kann man genauso gut halt auch auf online zurücktransferieren, weil wie oft scrollt man dann irgendwie, ich war auch letztens in so einem komischen, ich hatte ein Video hochgeladen und das ist auf meinem eigenen Kanal in eine scheiß Bubble gekommen und ich hatte irgendwie nur so ein Pferdevideo, Kommentare mit, ja, das Pferdewurst und das Ding gehört in die Wurst und irgendwie frisst das Ding. Und dann bin ich mal so die Profile durchgegangen und es waren halt ultra viele, sorry, aber einfach so Neonazis, die halt wirklich so, also wirklich von Reichsadler über, kann ich gar nicht sagen, was für Videos da waren. Ich bin dann mal raufgegangen und ich war so, krass. Und ich habe halt voll viel davon gemeldet. Irgendwann konnte ich dann einfach nicht mehr. Ich glaube, ich saß eine Stunde auf meinem Handy. Ich war so, melden, melden, melden. Ja. Aber halt wirklich das zu machen und nicht weiter zu scrollen, wenn man das sieht, ist unglaublich wichtig. Und das ist das, was wir halt alle als Individuen einfach machen können.
Ja.
Und halt auch einfach bei Marken ein bisschen gucken, wer sitzt dahinter. Also ich glaube, gerade als Agentur können wir immer schauen, wer sitzt, wem gehört die Marke? Ist die Inhaber geführt? Wer steht dahinter? Und was sind da die Einstellungen? Und haben wir Bock, die zu pushen? Oder sagen wir halt kollektiv als, gerade sage ich mal so Agenturen 2.0, nein, wir betreuen euch nicht. Ihr müsst zu Agentur XY gehen, irgendeine von den alten, weißen Männeragenturen, weil wir uns einfach kollektiv dagegen stellen.
Ich glaube, ganz oft, du meintest mit Agentur XY, meintest du das Synonym für eine random Agentur? Nicht.
Sorry,
Shoutout an die lieben Kolleginnen von XY.
Nein. Genau, Shoutout an Agentur. Und die würden euch auch nicht betreuen, ihr Arschlöcher. Shoutout an Agentur XY.
Was wäre es denn bei dir, Nico?
Ja, das ist jetzt...
Ich habe letztens in einem Freitag-Podcast, war das, glaube ich, was Spannendes dazu gehört, dass man dazu tendiert, viel zu weltpolitisch zu sein in diesen Fragen. Und dass Weltpolitik was ist, was in so persönlichen Gesprächen nicht funktioniert, weil sie so schlecht greifbar ist. Also, und das ist, mir fällt es so schwer, Beispiele dafür zu finden, aber Dinge auf einer persönlichen Ebene greifbarer zu machen. Eine Sache ist vielleicht so dieses, ey, die AfD schießt bis zum Ende gegen Elektromobilität. Nee, wir machen weiter den Diesel weiter und hier kommt keine Ahnung. Und ich finde, da ist es eigentlich ein leichtes, die Klimafrage und die soziale Frage zu verbinden, weil wenn wir der AfD folgen und die Elektroautos irgendwie abschaffen und weiter den Diesel produzieren, die Chinesen und die Amerikaner aber nebenbei weiter E-Mobilität pushen bis zum geht nicht mehr, dann haben wir bald alle Autojobs in Deutschland verloren in 15 Jahren. Dann gibt es hier keine Autojobs mehr. Dann kannst du den Leuten sagen, ey Leute, nicht nur geht das Klima kaputt, sondern die ganzen Leute, die bei VW arbeiten, die haben bald keine Jobs mehr, weil die arbeiten dann in den USA oder in China, weil da werden die Elektroautos produziert, die dann überall rumfahren werden. Ich glaube, solche Connections zu machen, den Leuten zu sagen, ja, diese radikalen, diese übertreibenden Aussagen und Stances, die können eine Auswirkung auf dein Leben haben und die werden dein Leben schlechter machen. Wenn die AfD uns aus der EU rausführt, dann geht's euch schlechter. Menschen im Osten, die ihr zu 25% die AfD wählt, das wird größere strukturelle Probleme für euch bringen. Ne? Also und ich glaube, das da immer wieder Gebiete zu finden, und da muss man natürlich sehr gut informiert sein, das ist immer ein Problem, was wir vorhin irgendwie gemacht haben. Wie schaffen es Parteien, diese Argumente irgendwie rauszugeben? Das ist die eine Seite. Und ein anderer Punkt, den ich sehr, sehr spannend fand dort, war, dass dort, ich glaube, eine Journalistin, der das Freitag gesagt hat, man muss versuchen, den Gegenüber trotzdem noch die Möglichkeit zu lassen, mit der eigenen Position zu existieren. Also auch wir dürfen nicht zu absolut sein. Und jetzt Leute, die mich kennen, werden jetzt lachen an der Stelle, weil ich dafür bekannt bin, sehr absolut zu sein und Menschen wahrscheinlich in manchen politischen Diskussionen eher weniger Raum zu lassen. Deswegen, I know, I'm trying to be better. Beispiel Pandemie. Ich war der Erste, der alle Schwurbler und Impfgegner und so weiter verurteilt hat und gesagt hat, ey Leute, Wissenschaft, so, wir können jetzt nicht antiwissenschaftlich sein und lasst doch da irgendwie zuhören. Im Nachhinein wissen wir ja aber, dass, und müssen wir auch alle jetzt zugeben, dass sicherlich auch einige Maßnahmen, die irgendwie in dieser Pandemiezeit getroffen wurden, übertrieben waren. Also manche Schulschließungen können heute wissenschaftlich als nicht richtig bewertet werden. Das waren vorschnelle Maßnahmen, wo wir uns, glaube ich, auch alle so ein bisschen reingesteigert haben in sowas. Und die Kommunikationsform, die auch ich damals sehr stark gewählt habe, deswegen hier ein Stück Selbstkritik, ist eine, die dem Gegenüber niemals eine Möglichkeit gelassen hat, mit der eigenen Position noch da zu sein und auch diese zu vertreten. Das heißt, ich glaube, da in Kommunikation Wege zu finden, und das ist jetzt nicht bezogen auf eine Situation, wie du sie erlebt hast oder du sie gerade geschildert hast, weil wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die einen Spruch machen, der drüber ist, dann bin ich auch lieber unbequem und sag das, aber es gibt ja auch ganz viele Diskussionspunkte, wie wenn ich jetzt über E-Mobilität spreche, so, dann muss ich jetzt niemanden in die Ecke stellen und sagen, du bist der schlechteste Mensch of all time, sondern möglicherweise hast du einfach nicht die richtigen Argumente, und dem anderen noch die Chance zu geben, zu manövrieren irgendwie. Und nicht sofort in so eine Abwehrhaltung zu gehen. Ich glaube, das ist strategisch ein Ansatz, den wir öfter wählen müssen.
Er ist so gut, das erinnert mich an dieses Reaktanzphänomen. Habe ich mal in der Uni gelernt. Das ist genau das, was du sagst. Wenn jemand komplett auf dich eindrescht, ne, also auch verbal, kommunikativ, argumentativ, dann klappst du ein. Dann bist du in so einer Trotzhaltung. Jetzt erst recht, ich höre dir gar nicht zu. Und glaube ich, wenn das passiert, dann verhärten sich die Fronten. Das ist, glaube ich, auch generell ein großes Phänomen aktuell, warum wir so gespalten sind in so vielen Bereichen.
Ja.
Aber da muss ich mir auch in die Nase fassen. Das ist ein guter Tipp.
Ja, ich muss mir auch, ich glaube, wir müssen uns alle, ich muss mir auch in die Nase fassen. Ich bin ein kleines HB-Männchen und renne dann da meine Linie runter und dann ist links und rechts einfach nur noch.
Wir drei, ja, das ist. Okay,
ja. Aber das ist doch gut.
Selbsthilfegruppe, Borderline, Charles and Charles.
Therapie, Alter. Das ist ab sofort Social Therapie. Okay, ihr Lieben, ich glaube, mit Blick auf die Zeit. Ja. Wir haben noch zwei Abschlussfragen, immer am Ende.
Stimmt.
Die müssen wir noch durch.
Auweia, das kommt jetzt.
Ja. Was ist der geilste Scheiß, den du letztens auf Social gesehen hast?
Ja. ist tatsächlich von IKEA, irgendwie große Marke, die auch gar nicht so für Social mega bekannt ist. Und das auch eine Kampagne, die gar keine Social-Kampagne war, sondern einfach eine allgemeine Kampagne. Aber die machen gerade auch wunderbare Out-of-Homes, die irgendwie draußen hängen. Mit super gutem Copywriting und das haben die super gut adaptiert dann in Social einfach. Und das finde ich auch immer schön, wenn mag man wirklich so ein 360-Grad-Kampagnendesign irgendwie schaffen, was überall funktioniert hat, weil was ja normalerweise schlecht läuft bei solchen Kampagnen ist, dann werden einfach irgendwie Werbemittel genommen, die werden dann in 1916 geschnitten und dann sind sie da fertig. Das hat IKEA aber deutlich besser gemacht. Deswegen würde ich das einmal
nennen. Ja, kannst du uns die mal schicken, dann können wir die schon auslinken. Cool. Zweite Frage.
Ja.
Wer soll nach dir hier auf diesem wunderschönen grünen Stuhl sitzen?
Oh, weia. Wen habt ihr denn alles schon gehabt eigentlich?
Och, Nico.
Schon einige Leute.
Du outest dich ja gerade, dass du das Podcast nicht hörst.
Ich hab nicht alle gehört.
Also von euch, wir hatten Isi da, Matti da, wir hatten Hans Neubert schon da, wir hatten, jetzt überlege ich auch, Dan schon da, Mirko Gluch, wenn du den kennst, glaube ich, erster.
Habt ihr den Bereich Sport schon berührt?
Nee, gar nicht.
Wär's nicht mal gut, jemand irgendwie jung von Matt Sports, macht da irgendwie tolle Arbeit, dann gibt's irgendwie Sport 5 oder sowas von so einem Sportvermarkter, fände ich mal einen ganz spannenden Punkt. Es kommt ein großer Sportsommer, EM,
stimmt,
Olympia steht irgendwie an.
Oh ja.
Robert Zitzmann könnte man irgendwie fragen von Jungformat Sports. Gibt aber, glaube ich, auch noch viele andere tolle Kolleginnen, die da arbeiten. Vielleicht ist das
cool. Ein Good point.
Ey, das war echt gut.
Machen wir.
Nice Idee.
Nice.
Nico,
danke,
sehr wichtiger
Nico.
Podcast.
Tausend Dank für deine Zeit.
Toll.
Sehr gerne.
Danke, danke.
Danke, dass ich da sein durfte.
Schön.
Ihr Lieben, das war's. Vielen Dank. Lasst Feedback da. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.
Bis zum nächsten Mal.